Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal. Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 15. März 2023, gleich dem 24. Eswan 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Frauen und Schritte der Islamischen Republik Iran in den Bereichen Umweltschutz und Klimawandel. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Shamkhani wird Donnerstag VAE besuchen. China, Iran und Russland. Gemeinsames Manöver im Golf von Oman. Assad zu Gesprächen mit Putin in Moskau eingetroffen. Russischer Botschafter nach Einberufung ins US-Außenministerium. Wir wollen keine Konfrontation mit den USA. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Shamkhani wird Donnerstag VAE besuchen. Ali Shamkhani, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, wird am Donnerstag Abu Dhabi als Antwort auf den Besuch von Scheich Tahnun bin Zayed Al Nahyan, den nationalen Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate in Iran, sowie auf dessen offizielle Einladung besuchen. Während seiner Reise in die VAE wird Ali Shamkhani neben den Verhandlungen mit seinem Amtskollegen auch weitere hochrangige Verantwortungsträger dieses Landes treffen und bilaterale, regionale und internationale Themen erörtern. Bei dieser Reise begleiten hohe Wirtschafts-, Bank- und Sicherheitsvertreter den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates unseres Landes. Nur News, ein dem Obersten Nationalen Sicherheitsrat nahestehendes Medienunternehmen, teilte mit, der Zweck dieser Reise sei es, sich mit den höchsten Beamten der VAE zu treffen und über mehrere wichtige Sicherheits- und Wirtschaftsfragen zu sprechen. Es wird erwartet, dass im Schatten des Abkommens zwischen Iran und Saudi-Arabien auch andere Länder des Persischen Golfs und arabische Länder wie Bahrain und Ägypten Schritte zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zu Iran unternehmen werden. Es wird erwartet, dass die Beziehungen zwischen Riad und Teheran nach siebenjähriger Stagnation unter der Vermittlung Pekings zu ihrem normalen Zustand zurückkehren. Mohammad Al-Jadan, der Finanzminister von Saudi-Arabien, gab heute Mittwoch bekannt, dass die Investitionen des Landes in Iran schnell erfolgen könnten, insbesondere nach dem jüngsten Abkommen zwischen beiden Ländern. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu sagte Al-Jadan, saudische Investoren haben gute Möglichkeiten in Iran. Er betonte, dass man keine Hindernisse sehe, mit diesen Investitionen zu beginnen. China, Iran und Russland. Gemeinsames Manöver im Golf von Oman. Das chinesische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass das Land zusammen mit Iran und Russland ab heute Mittwoch ein fünftägiges gemeinsames Marinemanöver im Golf von Oman abhalten werde. Laut der Erklärung des chinesischen Verteidigungsministeriums wird auf der Grundlage der zwischen den Streitkräften Russlands, Chinas, Irans und anderer Länder getroffenen Vereinbarungen die gemeinsame Marineübung Marine Security Belt 2023 vom 15. bis 19. März 2023 im Golf von Oman stattfinden. Eine ähnliche gemeinsame Übung wurde auch in den Jahren 2019 und 2022 durchgeführt. Der chinesische Raketenzerstörer Nanning ist bei diesem Manöver dabei. Laut der chinesischen Erklärung trägt diese gemeinsame Übung dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen den Seestreitkräften der teilnehmenden Länder zu entwickeln und die gemeinsame Bereitschaft zur Gewährleistung der maritimen Sicherheit zu erhöhen, sowie positive Energie für Frieden und Stabilität in der Region zu schaffen. Assad zu Gesprächen mit Putin in Moskau eingetroffen. Der syrische Präsident Bashar al-Assad ist an der Spitze einer hochrangigen Delegation zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau eingetroffen. Der syrische Präsident kam am Dienstag auf dem internationalen Flughafen Vinnukovo in Moskau an der Spitze einer großen Ministerdelegation an, berichtete die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sana'a. Dort wurde er vom stellvertretenden russischen Außenminister Michail Bogdanow begrüßt. In einer Erklärung des Kreml hieß es, dass der russische Präsident am Mittwoch Gespräche mit dem syrischen Regierungschef führen werde. Aktuelle Fragen der Weiterentwicklung der russisch-syrischen Zusammenarbeit im politischen, handelspolitischen, wirtschaftlichen und humanitären Bereich sowie Perspektiven für eine umfassende Lösung der Situation in und um Syrien werden diskutiert, hieß es in der Erklärung. Russland spielte eine wichtige Rolle bei der Hilfe für Damaskus, nachdem Syrien 2011 in den Griff zügelloser, vom Ausland unterstützter Gewalt geraten war. Im September 2015 begann Moskau eine Kampagne zur Unterstützung der syrischen Armee und ihrer Verbündeten aus der Luft. Dadurch konnten große Teile des syrischen Territoriums, das von vom Ausland unterstützten Militanten und Terroristen eingenommen worden war, zurückerobert werden. Zusammen mit Iran und der Türkei war Russland auch einer der Garanten für die Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der syrischen Opposition. Seit 2017 finden die Astana-Gespräche hauptsächlich in der kasachischen Hauptstadt Astana statt, um die Situation in Syrien wieder zu normalisieren. Ebenfalls am Dienstag hieß es in Medienberichten, die Beziehungen zwischen Damaskus und Ankara würden während des Aufenthalts des syrischen Staatschefs auch zu den Gesprächsthemen der beiden Präsidenten gehören. In diesem Zusammenhang gab die türkische Nachrichtenwebseite Star am Sonntag unter Berufung auf diplomatische Quellen aus der Türkei bekannt, dass ein vierseitiges Syrien-Treffen am 15. und 16. März in der russischen Hauptstadt stattfinden werde. Russischer Botschafter nach Einberufung ins US-Außenministerium. Wir wollen keine Konfrontation mit den USA. Nach dem Zusammenstoß einer unbemannten US-Militärdrohne mit einem russischen Kampfjet über internationalem Gewässer am Dienstagmorgen bestellte die US-Regierung den russischen Botschafter Anatoli Antonov ins US-Außenministerium ein. Damit wolle man starken Widerspruch gegen dieses gefährliche, unprofessionelle Abfangen der Drohne zum Ausdruck bringen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price. Nach dem Treffen im Außenministerium in Washington sagte Antonov laut dem US-Nachrichtensender CNN, »Wir ziehen es vor, keine Situation zu schaffen, die zu Konflikten oder unerwünschten Zwischenfällen zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten führt.« Er erklärte, im US-Außenministerium hat Karen Dunfried, Staatssekretärin für Europa und Eurasien, die Besorgnis ihres Landes in Bezug auf diesen Vorfall zum Ausdruck gebracht. Und ich habe diesbezüglich auch meine Meinung geäußert, da wir Meinungsverschiedenheiten haben. Ich denke, das war ein konstruktives Gespräch über dieses Thema. Ich habe ihre Worte gehört und hoffe, dass sie auch verstanden hat, was ich gesagt habe. Der russische Botschafter warf den USA vor, mit ihren Drohnen Aufklärungsdaten für die Ukraine zu sammeln. Er fragte, was machen sie tausende Meilen entfernt von den Vereinigten Staaten? Die Antwort ist offensichtlich. Sie sammeln Geheimdienstinformationen, die später vom Kiewer Regime genutzt werden, um unsere Streitkräfte und unser Territorium anzugreifen. Antonov wiederholte die Stellungnahme des russischen Verteidigungsministeriums über den Zwischenfall. Das Ministerium hatte zuvor jede Verantwortung im Zusammenhang mit dem Absturz zurückgewiesen. Die Drohne sei weder beschossen noch auf andere Weise angegriffen worden, heißt es in einer von der Staatsagentur TASS verbreiteten Mitteilung. Eine Alarmrotte der russischen Luftwaffe sei aufgestiegen, um einen unbekannten Eindringling über dem Schwarzen Meer zu identifizieren. Bei einem scharfen Ausweichmanöver habe die Drohne rapide an Höhe verloren und sei ins Meer gestürzt, lautete die Darstellung der russischen Armee. Die russischen Kampfflugzeuge haben keine Bordwaffen eingesetzt, sind nicht in Kontakt mit dem unbemannten Flugapparat geraten und kehrten sicher zu ihrem Heimatflughafen zurück. Washington bestätigte unterdessen, dass die US-Drohne auf einer Aufklärungsmission gewesen sei. Dies teilte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Unklar bleibt jedoch, ob die Drohne bewaffnet war. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 12 Grad, Mashhad 10 Grad, Isfahan 15 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandar Abbas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dariush Rafii mit dem Titel On Sarguyand. Oh,
که در آتش و آبم امروز چه دانی تو که در آتش و آبم چون خاک شوم باد به گوشت برساند چون خواب شدم باز به گوشت برسانم نکند با من سرگشته که یک روز بخون نکند با من سرگشته که یک روز هم خانه من با شی و هم تا جمدانم هم خانه من با شی و هم تا آنان که ندانند پریشانی مشتاق آنان که ندانند پریشانی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge unserer Sendung Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran.
Moral islamisch gesehen. In dieser Folge unserer Sendereihe über die islamische Ethik sprechen wir über die Bedeutung des Friedens. Sie erinnern sich, das herausragende Merkmal eines islamgetreuen Militärsystems ist die bedingungslose Einhaltung von bestimmten moralischen Grundprinzipien auf Kriegsschauplätzen. Sie sollten auch wissen, dass im wahren Islam, so wie ihn Prophet Muhammad Salawatullah alaihi gelehrt hat, der Frieden einen hohen Platz einnimmt und das Hauptziel ist. Folgende Worte sind unvergänglicher Aufruf Gottes. O, die ihr glaubt, tretet allesamt in die Ergebung und das Heil und eine Welt des Friedens und der Freundschaft ein und folgt nicht den Fußstapfen und der Politik des Satans. Er ist euch ja ein deutlicher Feind. Sure 2, Barare, Vers 208. Der Vers verweist auf die allgemeine Botschaft, dass Frieden und Freundschaft ein hohes Ziel Gottes sind, während Satan blinde, unbegründete Kriege anstrebt, welche von Herrschern, die ihm ähneln und in seinem Sinne handeln, der Menschheit aufgezwungen werden und Vernichtung und Zerstörung verursachen. Heil und Friede ist im authentischen Islam, der Erkenntnis und Wohlspendet, von besonderer Bedeutung. Der Islam ordnet nur dann eine kriegerische Aktion an, wenn seine Feinde die Kriegstrommeln rühren. Aber auch im Krieg fordert er von den muslimischen Kämpfern Selbstbeherrschung. Gott der in seiner Güte den Frieden oben angestellt hat, befiehlt im Falle einer unvermeidlichen militärischen Begegnung, wie wir bereits beim letzten Mal sagten, im Vers 190 der Sure 2 Barare, wie folgt: Und kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch übertretet nicht die Gebote Gottes und die Regeln der Menschlichkeit. Allah liebt ja nicht die Übertreter. Den Gläubigen wird außerdem gesagt, dass sie Friedensangebote seitens der Feinde annehmen sollen. Für den Fall, dass die Feinde vom Krieg ablassen und Frieden wollen, sagt Gott nämlich im Vers 90 der Sure 4 Nessa: Wenn sie sich jedoch von euch fernhalten und dann nicht gegen euch kämpfen, sondern Frieden anbieten, so hat euch Allah keine Veranlassung gegeben, gegen sie fortzugehen. Doch diejenigen, die am Kampf gegen die Feinde teilgenommen haben, sind möglicherweise hinsichtlich der Garantien, dass der Feind sich auch an den Frieden hält, skeptisch. Um diesbezügliche Besorgnis zu beseitigen und dem Propheten Ruhe einzuflößen, spricht Gott im Vers 61 der Sure 8 an Fall: Und wenn sie sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu und verlasse dich auf Gott. Gewiss, er ist ja der Allhörende und Allwissende. Es besteht kein Zweifel daran, dass es die sicherste spirituelle Stütze ist, sich auf Gott zu verlassen. Das soll aber nicht bedeuten, dass der Mensch seine Wachsamkeit gegenüber eventuellen Verschwörungen und Vertragsbrüchen des Feindes beiseite lässt. Das Vertrauen in Gott soll den Gläubigen bei allen Vorkommnissen des Krieges dazu verhelfen, dass sie ihre Ruhe bewahren, sich nicht nur auf die eigenen Kräfte und Vorausplanungen verlassen, sowie Gewissheit haben, dass Gott den Sieg geschehen lässt. Gott, der das höchste Sinnbild von Macht in der Welt des Daseins ist. Gott ist ja der Allmächtige. Imam Ali hat in seinem berühmten Regierungsauftrag Brief 53 an Malik Ashtar, dem er die Verwaltung von Ägypten anvertraute, inspiriert vom Koran über den Frieden, wie folgt gesagt: Lehne keinen Frieden ab, zu dem dein Feind dich einlädt und in dem Zufriedenheit Allahs liegt, denn das ist eine Ruhephase für deine Armee und eine Atempause von deinen Sorgen und Sicherheit für deine Provinz. Jedoch über äußerste Vorsicht gegenüber deinem Feind nach dem Friedensabkommen, denn vielleicht sucht der Feind die Nähe durch ein Friedensabkommen, um die Nachlässigkeit des Gegners auszunutzen. So sei klug und verlasse dich nicht auf die gute Meinung über ihn. Diese klaren Anweisungen für den Fall des bewaffneten Dschihads zeigen, dass der Friede eine grundlegende Maxime des Islams ist. Solange die Möglichkeit zur Herstellung von Frieden besteht, wird er vom Islam befürwortet. Der Islam betrachtet logische Argumente als den besten Weg, andere zu überzeugen. Diese Methode steht im Gegensatz zu den ehrgeizigen Kriegen von Gewaltherrschern, die nur Massaker und Zerstörung und Verheerungen mit sich bringen und die Sicherheit vernichten. Im Zusammenhang mit der Maxime des Friedens ist hervorzuheben, dass dieser Friede gerecht sein muss. Ein Frieden ist gerecht, wenn kein Recht verletzt wird und alle Kriegsparteien an ihre legalen Interessen gelangen. Ein gerechter Frieden garantiert für Sicherheit und Ruhe, sowohl für die Regierungen als auch für die Bevölkerungen. Der Koran hat die Herstellung von gerechtem Frieden in dem Vers 9 der Sure 49, Hujurat, wie folgt unterstrichen: Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allah liebt ja die Gerechten. Abschließend hoffen wir auf bessere Zeiten, in denen keine Kriege mehr die Menschheit überschatten und Frieden und Sicherheit für alle herrschen werden.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Amire Karimi mit dem Titel Maqsad, auf Deutsch das Ziel.
از تو میپرسم کدوم مقصد سرانجام من و توست، از تو میپرسم کدوم آینه فرجام من و توست، از تو میپرسم چه آسون شب گریه بی سمر شد، از تو میپرسم چرا پای رسیدن در بدر شد، کدوم آینده دیروز منو برد بجاش امروز بی پروانه ها برد، تو دستای کدوم فقط از تو گل ناز، از تو میپرسم هزار بار میپرسم اتفاق، از تو میپرسم که تو جنس بهاری توی پاییزی این راه بیقراری، میرم از حادثه بیرون، میرم از خواب پریشون، پای رفتن نمیمونه جلو از جاده نترسون، سرانجام من و توست، از تو میپرسم کدوم آینه فرجام من و توست، از تو میپرسم چه آسون شب گریه بی سمر شد، از تو میپرسم چرا پای رسیدن در به در شد، کدوم آینده دیروز منو برد به جاش امروز بی پروانه ها برد، تو دستای کدوم هر دای تاریک چراغ روشن
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Frauen und Schritte der Islamischen Republik Iran in den Bereichen Umweltschutz und Klimawandel. Weiterhin guten Empfang. Im Cyberspace ist der Umfang der Verbreitung von Lügen und Gerüchten und der Veröffentlichung manipulierter, brutaler und provokativer Bilder und Videos gegen die Islamische Republik Iran viel größer, weil dort niemand eine direkte Verantwortung übernimmt. Heutzutage sind die Massenmedien eines der wichtigsten Werkzeuge westlicher Regierungen, insbesondere der USA, um ihre illegitimen Interessen in der Welt zu sichern und sogar Regierungen zu stürzen. Farbrevolutionen gehören zu den Beispielen für den Missbrauch medialer Macht, um Regierungen zu stürzen, die sich gegen die USA stellen. Dieser Definition zufolge ist die Islamische Republik Iran, die sich der hegemonialen Politik der USA und der Besatzungspolitik des zionistischen Regimes in Palästina widersetzt und die unterdrückten Völker unterstützt, definitiv das wichtigste Ziel der westlichen Medien, um die Islamische Republik zu stürzen oder zumindest ihre Macht zu schwächen. Gleich nach dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran im Jahr 1979 begann eine umfangreiche Propaganda gegen die Islamische Republik und das iranische Volk. In den letzten 15 Jahren haben diese Aktivitäten zugenommen und sind koordinierter geworden. Mehr als 360 persischsprachige Fernsehsender versuchen heute, den Lebensstil und die religiösen Überzeugungen der Iraner zu ändern und ihnen und der Welt ein dunkles und verzerrtes Bild von der Situation ihres Landes zu zeigen. Diese Netzwerke agieren auch im Cyberspace und bieten ihre Programme im Web an. Auch im Internet gibt es eine umfangreiche Propaganda gegen Iran, und zwar auf verschiedene Weise, wie durch Texte, Fotos, Audios und Videos. Man kann sagen, dass dieses große Maß an Propaganda gegen ein Land weltweit beispiellos ist. Wann immer es in den vergangenen Jahren in Iran zu den kleinsten Zwischenfällen und Unruhen kam, haben die gegen die Islamische Republik Iran gerichteten persischsprachigen Sender und Netzwerke umfangreiche Propaganda gegen Iran gemacht und versuchten, unter anderem Gewerkschafts- und Wirtschaftsproteste der Bevölkerung größer darzustellen oder sie in eine andere Richtung zu lenken und diese Proteste, die es in allen Ländern gibt, für ihre unrechtmäßigen Zwecke auszunutzen. Am 16. September 2022 führte der Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam zu einer großen Betroffenheit der Menschen in Iran. Nur wenige Stunden später behaupteten ausländische persischsprachige Sender, ohne Beweise oder Gründe vorzulegen, dass sie infolge von Polizeigewalt gestorben sei. Einige Leute, die dieser Nachricht glaubten, begannen mit Demonstrationen in mehreren Städten. Obwohl die Videos der Überwachungskameras der Polizei sowie die ausführlichen Untersuchungen von Fachärzten zeigten, dass der Tod von Frau Amini auf ihre Krankengeschichte zurückzuführen war und ihr kein Schaden zugefügt wurde, ignorierten die gegnerischen Medien diese Tatsache und versuchten ihre Mission, das heißt die Verschleierung von Tatsachen, Lügenverbreitung und Anstiftung zu Unruhen in Iran, zu erfüllen. Bei diesem beispiellosen Propagandaangriff, der wegen des Todes eines iranischen Staatsbürgers erfolgte, arbeiteten allerlei Plattformen der Massenkommunikation, die darauf abzielten, die Islamische Republik zu stürzen oder das Land zu teilen, in perfekter Koordination miteinander und gaben sich gegenseitig Deckung. Unterdessen spielen BBC Farsi, das der britischen Regierung gehört, der Sender Iran International, der von der saudischen Regierung verwaltet und finanziert wird, und der Sender Manoto, der ebenfalls aus England ausgestrahlt wird, eine herausragende Rolle bei der Aufwiegelung der Menschen zu Protesten und Gewalt. In dieser Zeit haben diese Netzwerke das Prinzip der Medienneutralität völlig ignoriert und mit all ihren Möglichkeiten einen Propagandaangriff gegen Iran begonnen. Durch die Verbreitung falscher und übertriebener Nachrichten und Berichte über die Demonstrationen in Iran versuchten sie, die Menschen zur Teilnahme an Protestkundgebungen zu ermutigen und Iran als instabil darzustellen. Tausende Fotos und Videos der Proteste wurden gezeigt. Viele davon waren Wiederholungen oder gehörten zu Demonstrationen in anderen Ländern in früheren Jahren. Dieser Psychokrieg war im Cyberspace noch intensiver. Wegen der Möglichkeit, anonym zu bleiben und keine Verantwortung übernehmen zu müssen, war der Umfang der Verbreitung von Lügengeschichten und Gerüchten und die Veröffentlichung manipulierter, brutaler und provokativer Bilder und Videos gegen die Islamische Republik Iran dort viel größer. Die Verfolgung der Herkunft von Tweets, Kommentaren, gefälschten persönlichen Konten und Inhalten, die gegen Iran produziert wurden, zeigte, dass sie in Zentren erstellt wurden, die für Cyberaktivitäten gegen Iran eingerichtet wurden. Und zwar in den besetzten palästinensischen Gebieten, Saudi-Arabien und dem Hauptquartier der terroristischen Munafiqin, MKO, in Albanien. So räumte beispielsweise der US-Sender CNN vor nicht allzu langer Zeit ein. Analysen zeigen, dass ein Hashtag namens Mahsa Amini 52 Millionen Tweets erhalten hat. Laut Analysten weist eine Überprüfung einiger dieser Tweets darauf hin, dass die Kampagnen manipuliert wurden und möglicherweise Roboter daran beteiligt sind. Analysen zeigen, dass jene, die die Hashtags im Zusammenhang mit den Protesten seit Beginn der Unruhen getweetet haben, eine beträchtliche Anzahl neuer Konten erstellt haben. Die Propagandaangriffe gegen Iran unter dem Vorwand des Todes von Mahsa Amini und im Anschluss daran die Vorwürfe über eine Verletzung von Frauenrechten in Iran erfolgt, obwohl laut zahlreichen Dokumentationen iranische Frauen nach der Islamischen Revolution zunehmend in verschiedenen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Soziales aktiv sind und viele bürgerliche Freiheiten genießen. Auf der anderen Seite ignorieren genau diese Medien die Ermordung vieler Frauen im Westen, insbesondere in den USA, durch die Polizei. Wenige Tage vor dem Tod von Mahsa Amini, die iranisch-kurdischer Abstammung war, stürzte sich eine andere kurdische Frau, die von einem Mann missbraucht worden war, aus dem Fenster und starb. Aber auch hier zeigten die Medien, die behaupteten, die Rechte der Frauen zu verteidigen, kein Interesse für diese Nachricht. Auch die Tötung von etwa 25 Schulmädchen in Afghanistan bei einem terroristischen Anschlag erregte die Aufmerksamkeit der persischsprachigen Medien nicht, und sie konzentrierten sich nur auf Propaganda gegen Iran. Diese Doppelmoral zeigt, dass die Verteidigung der Frauenrechte nur ein Vorwand für diese Medien und ihre Regierungen ist, sich der Islamischen Republik entgegenzustellen. Als einige Tage nach dem Tod von Mahsa Amini klar wurde, dass die ausländischen Medien unter diesem Vorwand versuchten, Spannungen und Unruhen zu schaffen und sogar die Teilung Irans unterstützten, verzichteten die wenigen Teilnehmer an den Versammlungen darauf, die Proteste fortzusetzen. Um das Image der Islamischen Republik Iran zu zerstören und die Menschen zu ermutigen, weiter zu protestieren, verbreiteten diese Medien jedoch viele gefälschte Nachrichten, Bilder und Videos im Fernsehen und im Cyberspace. Zu ihren Taktiken gehörte die Verbreitung falscher Nachrichten über die Ermordung mehrerer Mädchen, von denen einige noch lebten, und mehrere andere an anderen Orten aufgrund von Selbstmord und Krankheit gestorben waren. Die Menschen zeigten sich jedoch nicht interessiert. Die Realität, die in Iran stattfand, war die Führung verstreuter und kleiner Unruhen durch einige Leute, die im Voraus ausgebildet wurden und extrem gewalttätig und aggressiv waren und viel Schaden an öffentlichem und persönlichem Eigentum anrichteten. Neben kalten Waffen hatten sie sogar teilweise auch Schusswaffen. Aber die ausländischen Medien und der Cyberspace stellten diese Proteste als groß und umfassend dar und behaupteten, dass ihre Aktionen eine Reaktion auf das gewalttätige Verhalten der iranischen Sicherheitskräfte seien. Die iranische Polizei und die Sicherheitskräfte übten jedoch gegenüber diesen militanten Menschen die höchste Toleranz und griffen nur dann ein, wenn sie das Leben und Eigentum anderer bedrohten. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans, würdigte die Polizei und die Sicherheitskräfte und bezeichnete in einer Stellungnahme zu diesen Vorfällen die Rolle des Volkes bei der Vereitelung der Verschwörungen als wichtig und sagte: Natürlich ist das iranische Volk auch diesmal, wie schon bei früheren Vorfällen, stark in der Szene erschienen. Und so wird es auch in Zukunft sein. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.